Darf ich? Jochen hat vorhin bei dem Ziel das Bild des Bergerklimmens genommen. Das ist ja was total Neues. Also vor 500 Jahren wäre ja niemand auf die Idee gekommen, auf einen Berg zu steigen. Also ich meine. Ne? Und wie viele Leute haben sich hier gemeldet, Jochen? 2/3? Ja, ne? Das ist irre, ne? Wir denken immer so, oh, wir sind so individuelle Wesen und so selbstgesteuert und so, ne? Letztlich laufen wir auch noch auf die Berge rauf, weil andere Leute auch auf Berge rauflaufen, ne? Bei den Griechen war das so, dass das Ziel des Lebens war eine bestimmte Form von Genügsamkeit, dass man so, also sozusagen tief innen drin im Herzen vor sich hin chillt, ja, so ungefähr. Bei den Buddhisten ist das Ziel, dass man kein Ziel hat. Ja, ein möglichst absichtsloses Leben. Und wenn man komplett absichtslos ist, also wie ein 13-jähriger Teenie, ne? Also wenn man komplett absichtslos ist, dann hat man den Himmel erreicht. Also das nennen die nicht Himmel, das nennen die anders und so. Also ne, Ziele sind irgendwie was Lustiges. Okay. Ich möchte dich auch reinnehmen in ein Ziel. Wir hatten eine Predigtreihe. Haben gestartet damit, dass Gott der Schöpfer ist, der Heilige, der Retter, der Vater. Er bleibt und er zählt. Und ich möchte euch jetzt nochmal mit reinnehmen in einen Strang alttestamentlichen Erzählens von dem, was Jesus schon vorgefunden hat als Bibel, als heiliges Buch, als Offenbarung Gottes und das, was dann mit Jesus nochmal eine andere Konkretisierung erfahren hat. Es gibt ein paar Geschichten und das merkt man spätestens, wenn man Kinder hat und Kindern Bibelgeschichten vorliest oder erzählt. Es gibt so ein paar Geschichten, da möchte man am liebsten reinschreien und sagen, oh, wie blöd sind die denn? So, ne? Also es gibt so ein paar so Geschichten. Zum Beispiel gibt es den Esau, der irgendwann nach Hause kommt. Esau war auf der Jagd und hatte kein Jagdglück gehabt und er hatte einfach nur Hunger. Die Zeit der gut eingepackten Proteinriegel war noch nicht gekommen. Und er kommt also nach Hause und sieht seinen Bruder, wie der eine Suppe kocht, Linsen. Damals war das lecker. Also der hat eine Linsensuppe gekocht und Esau will von dieser Suppe essen. Und dann sagt ihm Jakob, ich möchte alle Anrechte, die dir daraus erwachsen, dass du der Erstgeborene bist, alle diese Rechte, die möchte ich von dir haben und dann bekommst du lecker Linsen. Und man hört sich diese Geschichte an, man liest diese Geschichte und man möchte am liebsten Esau anschreien und sagen, tu's nicht. Tu's nicht. Und wie das so ist, natürlich tut Esau's. Esau isst seine Suppe. Und es hat viel in den nächsten Jahren bewegt, was nicht so gut ist. Davor gibt es eine Geschichte, wo Abraham und Lot gemeinsam unterwegs sind. Also es gibt Lots Herde und es gibt Abrahams Herde, aber noch sind sie zusammen unterwegs. Und das Problem ist bei Herden, dass die sich zwar nicht vermehren wie die Kaninchen, aber ähnliche Probleme mit der Zeit mit sich bringen. Es werden einfach immer mehr. Wenn nicht irgendwie schlechte Jahre kommen, dann werden Herden größer und größer und das ist dann so ein bisschen wie so eine wandernde Landplage. Und irgendwann ist das einfach zu viel. Und die Hirten, die für Abraham arbeiten und die für Lot arbeiten, die prügeln sich immer an den Wasserstellen, wer mit seiner Herde an die Wasserstelle darf. Weil bis so eine Herde getränkt ist, das dauert verhältnismäßig lange, das ist wieder Zeit, die andere Herde warten muss und dann hast du da kein Futter und dann werden die Schafe nicht und es ist alles doof. Und irgendwann gucken sich also Lot und Abraham in die Augen und sagen, okay, das funktioniert so nicht mehr, das geht so nicht mehr. Zu groß die Herden, wir schaffen nicht mehr, uns in einem Track zu bewegen. Und Abraham, der Ältere von den beiden, sagt Lot, egal, wenn du zur Rechten gehst, dann gehe ich zur Linken. Wenn du zur Linken gehst, dann gehe ich zur Rechten. Such dir such dir die Ebene aus, wo du hin willst. Und Lot guckt sich um und sagt sich, da sind Städte. Das sieht gut aus. Da kann ich auch zwischendurch mal shoppen gehen, alles nett. Ne? Muss ich nicht ständig so von Zelt zu Zelt und irgendwie sowas. Ne? Abraham war immer mit Zelten unterwegs. Und er sucht sich diese fantastische Gegend aus, die wir unter dem Namen Sodom und Gomorra kennen. Und du liest das und würdest am liebsten Lot zubrüllen, tu's nicht, Lot, geh da nicht hin. Geh nicht in die Stadt, geh nicht in diese Stadt, geh nicht in dieses Umfeld. Es gibt einen König im Alten Testament, der alles richtig macht. Das ist irre. Als junger Mann wird er durch alle Intrigen hindurch auf den Königsthron gehievt. Salomo ist sein Name. Und er übernimmt ein explosives Königreich. Sein Vater hatte Jahre des Krieges und der Intrigen hinter sich. Viele von Salomos Brüdern hatten irgendwie versucht, noch zu Lebzeiten Davids den Thron zu bekommen und damit das sich auch verfestigt, am besten David totschlagen. Das war so die Agenda, in der sie sich bewegt haben. Und dann wird Salomo König und Gott begegnet dem Salomo und fragt ihn, wie in Grimms Märchen, wünscht dir was? Ja, das ist irre. Und Salomo schafft es, dieser junge Kerl schafft es zu sagen, Gott, ich habe so eine Riesenverantwortung, ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit. Krass. Das macht er alles richtig. Das macht er alles richtig. Und dann beschreibt die Bibel Salomos Leben. Und Salomo hat es so gut. Er hat nie einen Krieg erlebt. Und solange Salomo König war, gab es keinen Krieg in Israel. Hammer. Unfassbar lange Zeit des Friedens. Das könnte Deutschland 2019 sein. Eine unfassbar lange Zeit, in der es keinen Krieg gab. Und Salomo war König. Das war das goldene Zeitalter Israels. Und während Salomo also reicher und reicher wird und so weise und so gut drauf ist, dass die Leute von fern kommen, um ihm mal zu begegnen, er war so ein richtiger Star, holt sich Salomo eine Frau, noch eine Frau, noch eine Frau, noch eine Frau. Am Ende hat er 600 Frauen. 600 Frauen. Wenn ihr mich fragt, die zweite Frau war schon der Fehler, aber das ist ein anderes Thema. Er holt sich 600 Frauen. Und diese Frauen bringen ihre Götter mit. Salomo hat Frauen aus dem ganzen Umfeld gesammelt. Es wird von ihm berichtet, dass er eine ägyptische Prinzessin geheiratet hat. Das geschieht in der Geschichte Ägyptens zweimal, dass eine ägyptische Prinzessin aus Ägypten raus verheiratet wird. Salomo bekommt eine. Er heiratet da hinein, was wir heute den Irak nennen würden oder Syrien nennen würden oder den Iran nennen würden. Riesenwege, Riesenstrecken damals. Und sie bringen alle ihre Götter mit. So wie das so ist, wenn man als Prinzessin reist. Das ist ja nicht nur so ein Schminkköfferchen, ne? Kommt schon eine ganze Entourage mit. Ein, zwei Priester, drei, vier Standbilder. Und Salomo betet gegen Ende seines von Gott gesegneten Lebens, einem Gott, dem er persönlich begegnet ist. Ein Gott, der sein Leben gewendet hat in einer unfassbaren Art und Weise, der ihm eine Königsregentschaft geschenkt hat, wie sie absolut untypisch war für einen Herrscher der Antike. Diesem Gott wendet Salomo den Rücken zu. Und fängt an, hier zu opfern und da zu opfern und dort zu opfern. Und du siehst das und wirst Salomo am liebsten zuschreien, wie blöd bist du eigentlich? Wie bescheuert? Es gibt solche Geschichten in der Bibel haufenweise. Geschichten, wo man sagt, ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Du müsstest das doch eigentlich viel besser wissen. Es gibt ein Ziel zu erreichen, nämlich am Ende der Tage einen guten Lauf gelaufen zu sein. Am Ende der Tage zurückzugucken und zu sagen, bis hierher hat mich Gott gebracht. Bis hierher hat mich Gott getragen. Bis hierher bin ich nicht von seiner Hand gewichen. Und wo ich es versucht habe, hat er mich festgehalten. Ich bin bei ihm geblieben und er ist bei mir geblieben. Und es gibt einen Haufen Geschichten im Alten Testament, wo es Abbrüche dieser Beziehungsebene gab und gibt. Alles Geschichten, die uns erzählt werden, die Jesus schon erzählt wurden, als er kleiner Junge war, um zu sagen, mach du das so nicht. Verkauf nicht dein Leben für was zu essen. Verkauf nicht dein Leben für Sex mit möglichst vielen, möglichst bunt, möglichst vielfältig, möglichst beneidenswert. Verkauf nicht dein Leben für ein tolles Haus in einer netten Stadt. Verkauf nicht dein Leben. Jesus saugt diese Geschichten ja in seinem Heranwachsen auf. Und später erzählt er Leuten Geschichten, um zu erklären, was das heißt, dass Gott gekommen ist und seine Herrschaft aufgerichtet hat in dieser Welt. Dass Gott regiert. Dass Gott der König von Hamburg ist. Dass Gott der Bürgermeister ist. Dass Gott das Sagen hat. Dass er reingeht und sagt, Gott regiert. Und dann sagt er, na, das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes, die ist wie ein reicher Kaufmann, der Perlen sammelt. Und wann immer er eine schöne Perle sah, hat er sie gekauft und seiner Sammlung eingefügt. Aber eines Tages sah er die eine perfekte, fantastische Perle. Und Jesus erzählt die Geschichte weiter und sagt, und er verkaufte alles, was er hatte, um diese eine Perle zu kaufen. Jesus sagt, so ist das Reich Gottes. Dieser reiche Kaufmann verkauft sein Linsengericht und sein Haus und was die Welt so bietet, um die eine Perle, nämlich dass Gott der Herr und König seines Lebens ist, um diese eine Perle zu kaufen, zu erwerben, zu umarmen, um glücklich damit zu sein. Ich kann das noch toppen. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus in Kapitel 14, es ging aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Manchmal hilft Bibellesen, um die Bibel zu verstehen. Das Wort hassen hat tatsächlich im biblischen Kontext einen anderen Charakter als in unserer Sprache. Also bei hassen denken wir an Vorschlaghammer und Rauf. Ne? So. Hassen, es gibt ein Wort zum Beispiel von Gott, wo er gesagt hat, den Esau, das war der mit der Linsensuppe, ne, den Esau habe ich gehasst, aber Jakob, seinen Bruder, habe ich geliebt. Und da merken wir schon, gehasst? Esaus Geschichte sieht nicht so aus, als wenn Gott ihn hassen würde. Gott hat sich zu Esau an vielen Stellen gestellt. Es ging Esau gut, Zeit seines Lebens. Aber es zeigt deutlich, dass es der Esau nicht der ist, den Gott erwählt hat. den Gott sich ergriffen hat, den Gott sich gepackt hat. Es gibt nicht viele Passagen in der Bibel, wo das Wort hassen drin steht, aber wer das mal zu Hause nachvollziehen will, der wird das schnell finden, dass das Hassen in der Bibel eine etwas andere Füllung hat. Aber es ist deutlich, dass Jesus hier an dieser Stelle sagt, seht zu, dass nicht dein Umfeld, dein dir sehr nahes Umfeld, nicht wichtiger ist, als mir, Jesus, nachzufolgen. Und er lässt ja nichts aus. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern. Dazu sein eigenes Leben. Da bleibt nicht mehr viel Raum. Jesus sagt, ich will, dass ihr euch für mich entscheidet. Mehr als für euren Partner. Dass ihr euch für mich entscheidet, mehr als für eure Kinder. Dass ihr euch für mich entscheidet, mehr als für eure Eltern. Das ist krass. Das ist krass. Und Jesus sagt, wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ja, mal ehrlich, ist ja nicht so, dass man den Esau nicht verstehen würde. Der hatte Hunger. Jakob ist doch eigentlich der Böse in dieser Geschichte. Warum gibt Jakob nicht ihm einfach die Suppe und macht so einen fiesen Deal? Salomo hat einfach gemacht, was Könige in seiner Zeit so machen. Der hat sein Reichtum gezeigt. Was kann man denn machen? Bauen wir ein paar Paläste. Bauen wir einen schicken Tempel. Gab ja leider nur einen Gott in Israel. Ein Tempel muss reichen. Wir haben Pferdeställe gebaut. Salomo hat viele Pferdeställe gebaut. Pferdeställe ist das, was wir in unseren Tagen Panzerproduktionsfabriken nennen würden. Pferde hat man nur dafür verwendet. Kampfwagen. Das wäre der einzige Zweck für Pferde. Die berühmten Ställe Salomos. Naja, und die dritte Möglichkeit anzugeben und zu sagen, ich bin der gesegnete Gott. Nein, der gesegnete König. War viele Frauen. Weil wer viele Frauen hat, kann sich viele Frauen leisten, offensichtlich. Er hat sich nicht anders verhalten als irgendein König in seinem Umfeld. Die haben das alle so gemacht. Und wahrscheinlich haben die alle neidisch nach Israel geguckt und haben gesagt, ich habe nur 40 Frauen. Warum darf der so viele Frauen haben? Warum geht es dem so gut? Die Leute um Salomo herum haben das alle verstanden. Ich wette, dass ein Großteil des Volkes, wenn sie Salomo gesehen haben, gesagt haben, Salomo, der große König, mit ihm haben wir Frieden. Ist er nicht toll? Er hat den Tempel gebaut. Guckt euch seine Paläste an. Können wir nicht dankbar sein, ein Volk zu sein im Schatten Salomos? Es gab einen Haufen Leute, die haben es total gut verstanden, dass diese Leute sich so verhalten haben. Später in Vers 33 in diesem Absatz sagt Jesus, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Ganze sagt er im Zusammenhang mit dieser Passage, die einige von uns kennen. Wenn einer von euch einen Turm baut, dann sollte er vorher gucken, ob er sein Geld zusammen hat. Nicht, dass er anfängt, den Turm zu bauen und dann hat er leider keinen Schotter mehr und die Leute lachen sich tot. Oder wenn einer Krieg führen will und sein Gegner hat doppelt so viele Soldaten, sollte man sich vielleicht doch nochmal zusammensetzen und Frieden schließen, bevor man am Ende als Idiot dasteht. So illustriert Jesus die Frage nach der Nachfolge. Jesus illustriert die Frage nach der Nachfolge mit der Frage nach der Bereitschaft, alles der Herrschaft Jesu unterzuordnen. Alles. Das ist krass. Und so wie wir die Bibel lesen und an manchen Stellen denken, ey, mach's doch nicht, Genauso gibt es, dass in unserem Leben eine unsichtbare Wolke von Zeugen ist, eine unsichtbare Welt um uns ist, die uns zwischendurch zuruft und sagt, ey, mach das nicht. Gib nicht das Gute, was du hast in deinem Gott, gegen einen Teller Linsensuppe, gegen ein Häuschen, gegen breit gefächertes Vergnügen. Warum eine Rolex haben, wenn auch zwei gehen? Bevor diese Passage ist, direkt vor dieser Passage, in der Jesus das erzählt und uns in eine radikale Herausforderung reinstellt, gibt es die Geschichte vom großen Gastmahl. Leute sind zusammen und einer sagt, glückselig, wer im Reich Gottes ist. Und das hat so ein bisschen was von, na, wenn man dann drüben angekommen ist. Und Jesus antwortet darauf und er sagt, ich möchte ein Gastmahl machen. Da ist ein Mann, ein reicher Mann, der will ein Gastmahl machen. Und dieser Mann schickt also los und sagt, kommt, ich will feiern mit euch. Kommt. Und einer antwortet ihm, ich würde ja wirklich gerne, aber ich habe mir ein neues Stück Land gekauft und ich will mir das erstmal angucken. Und ein anderer sagt, ich habe mir Ochsen gekauft. Und erstmal will ich gucken, wie das mit den Ochsen funktioniert, wie die arbeiten. Ein Dritter sagt, und spätestens hier haben sie ja unser volles Verständnis, ein Dritter sagt, ich habe geheiratet. Kann gerade nicht kommen. Der reiche Mann in dieser Geschichte sagt dann seinen Knechten, die nach Hause kommen und sagen, alle, die wir eingeladen haben, abgesagt, mit irgendwelchen Gründen, mit teilweise guten Gründen. Zu denen sagt dieser reiche Mann, geht raus auf die Straßen und holt mir die Lahmen, holt mir die Blinden, holt mir die Tauben, holt mir die Armen. Ladet sie ein. Wo immer ihr einen Penner entlang der Straße findet, ladet ihn ein. Holt ihn. Wo immer ihr einen findet, der unter die Räder gekommen ist, ladet ihn ein. Holt ihn. Ich will ein Fest feiern. Ich will, dass meine Tafel voll wird. Und das machen sie. Und dann irgendwann kommen sie zurück zu dem Mann, der dieses Fest feiern will und sagen, wir haben das alles gemacht, wir haben uns geholt, wen wir kriegen konnten, aber es ist noch Platz an der Tafel. Und dann, sagt der reiche Mann, dann geht raus auf die Straßen und geht an die Hecken und Zäune und da heißt es, und nötigt sie, Nötigung ist ein Strafbestand in unserer Gesellschaft, ne? Nötigt sie ins Reich Gottes. Sie sagen, komm, packt sie euch. Ob sie wollen oder nicht, sie sagen, komm. Erst erzählt Jesus die Geschichte eines von Gott selbst gedeckten Tisches für uns. Und Gott hat eine Sehnsucht, an diesem Tisch mit uns zusammenzusitzen. Und dass da nicht ein freier Platz ist. Und er erzählt von seinem gebrochenen Herzen, von Leuten, die sagen, nette Einladung, aber ich habe gerade was Wichtigeres. Nette Einladung, aber es geht mir auch so ganz gut. Dann merkt ihr was von dem Schmerz dieses einladenden Gottes. Und der sagt seinen Leuten, er sagt uns, kniet euch rein in den Dreck. Ladet sie ein. Hast du irgendwie so eine arme Wurst bei dir in der Firma, lad sie ein. Hast du einen in deiner Nachbarschaft, dem es richtig ätzend geht, lad ihn ein. Hast du Leute, die unter die Räder geraten sind in deinem Umfeld, lad sie ein. Wende dich denen zu, für die die Einladung zu einem Festmahl eine Einladung ist. Ich will doch, dass mein Tisch voll wird. Ich will, dass an meinem Tisch alle Plätze belegt sind. Und wenn dann immer noch was frei ist, schnappt sie euch. Schüttelt an jedem Baum, ob nicht doch noch ein Apfel runterfällt. Schnappt sie euch. Also es gibt eine Sehnsucht Gottes, dass an seinem Tisch kein Stuhl frei bleibt. Es gibt eine Sehnsucht Gottes, dass du auf seinem Stuhl zu sitzen kommst und dass du dich freust wie Bolle, dass du dabei sein darfst. Dass das nicht ein Opfer ist, dass du an diesem Tisch sitzt, sondern dass du an diesem Tisch sitzt und sagst, Hammer. Ich darf bei Gott sein. Ich darf bei Gott sein. Und direkt im Anschluss erzählt Lukas, wie Jesus den vielen, vielen Leuten, die ihm hinterherlaufen, sagt, entscheidet euch. Was ist euch das Wichtigste? Was ist euch das Wichtigste? Entscheidet euch. Wenn wir nur diese Seite hören, dann werden die Zwanghaften unter uns sagen, ich komme nicht ins Reich Gottes. Und die mit dem dicken Fell, die werden sagen, auch irgendwie wird es schon passen. Wenn wir nur diese Seite hören, dann denken wir irgendwie, naja, da ist schon Platz. Beide Geschichten zusammen beschreiben unfassbar gut das Evangelium des Reiches Gottes. Ja, da ist Platz. Da ist Platz für mich. Da ist Platz. Und ja, es braucht meine Entscheidung. Und was er nicht will, ist meine Entschuldigung hören. Was er nicht will, ist, dass wir ihm sagen, weißt du, ich würde dir ja gerne folgen, aber. Ich würde ja gerne ganze Sache mit dir machen, aber. Es ist mir ein bisschen peinlich. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Kostet mich zu viel. Zu schwierig. Lass mich doch ein bisschen nachfolgen. Mir wird es auch reichen, wenn ich an deinem Tisch so einen Eckplatz kriege. Aber das will er nicht. Er will, dass wir an seinen reich gedeckten Tisch kommen. Und dass wir uns freuen, an seinem Tisch zu sitzen. Es gibt ein Ziel zu erreichen. Uns zu freuen an dem, was Gott uns serviert. Uns zu freuen an dem, was Gott uns auf unseren Platz legt. In Zeit und Ewigkeit. Es gibt ein Ziel. Wir machen das jetzt mal so, wie wir das sonst selten machen. Ich werde einfach die Frage stellen, ob du dein Leben an Gott verschenken willst. Und was das für dich heißt, das kannst nur du wissen. Was das in deinem Fall für Konsequenzen mit sich bringt, das kannst nur du wissen. Das kann dir keiner abnehmen. Aber ich möchte dich einladen, dein Leben Gott zu verschenken. Also, ich würde sagen, er ist ein guter Gott. Er ist der Gott, der Tische deckt. Wir haben in den ganzen Wochen, wo wir in dieser Predigtreihe unterwegs sind, von dem Gott geredet, der als Schöpfer, als Retter, als Heiliger, als Vater hineintritt in unser Leben. Aber es ist Gottes gutes Recht, zu definieren, wo die Grenze ist. Er darf entscheiden. Und er sagt, all in. Ganz einfach. Okay. Wir machen das jetzt so. Ich bete jetzt mit uns und dann werde ich gleich die Frage stellen, ob ihr sagt, ich will mein Leben an Gott verschenken. Und wenn ich das frage, dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit, eure Hand zu heben. Ihr tut das oder tut das nicht, ist alles gut. Und wir haben einfach die Augen geschlossen, gucken nicht nach rechts und links. Ja? Jeder seine eigene Entscheidung, jeder sein eigenes Ding. Okay? Jesus, ich danke dir für die Klarheit deiner Worte. Und ich lege dir mein Herz hin und meine verzagte Seele. Ich strecke dir meine Hand hin und sage dir, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will an deiner Hand mich bewegen. Und ich bitte dich, halt meine Hand fest. Wenn ich das brauche, dass ich nicht von dir weglaufe, dann brüll mir ins Gesicht, dass ich aufwache. Und Gott, wenn ich es brauche, dann nehme ich in die Arme, dass ich nicht einfach stehen bleibe. Ich brauche dich. Und jetzt möchte ich euch bitten, mit einem kurzen Handzeichen zu zeigen, sagen, ich möchte Gott mein Leben schenken. Ohne Wenn und Aber, ohne Abstriche. Ich möchte Gott mein Leben schenken. Jesus, möchte ich bitten, dass du das einpackst in unserem Herzen, dass du darüber wachst. Möchte ich bitten, dass bei uns alle roten Lampen angehen, wenn die Linsensuppe um die Ecke kommt. Hilf uns, dass wir dir treu sind. Du bist treu. Amen. Als Vorgeschmack auf diesem reich gedeckten Tisch, von dem Jesus im Lukas-Evangelium spricht, feiern wir Abendmahl. Abendmahl als Hinweis darauf, dass es einen Tag geben wird, wo sich die Tische biegen, wo Christus uns einfach nur